Vor der Predigt lese ich noch einen Text aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 10. Der Text ist überschrieben mit Sehnsucht nach der himmlischen Heimat. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Zelthaus abgebrochen wird, haben wir einen Bau vor Gott, ein Haus, nicht von Menschenhand gemacht. Das ist ewig im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, mit unserer himmlischen Behausung überkleidet zu werden. Da wir ja, nachdem wir bekleidet wurden, nicht nackt erfunden werden, denn wir, die wir in diesem Zelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber eben dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns auch das Pfand des Geistes gegeben hat. So sind wir denn immer getrost und wissen, dass solange wir im Leib leben, wir fern vom Herrn sind. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben umso mehr Lust, aus dem Leib auszuziehen und daheim zu sein beim Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre dafür ein, ihm zu gefallen, ob wir daheim sind oder in der Fremde. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder empfange, je nachdem, wie er gehandelt hat im Leib, sei es gut oder böse. Amen.
Amen.
So, jetzt habe ich nichts kaputt gemacht.
Gerhard, du machst Krawall. Ach ja, ihr Lieben, so sind wir wieder einmal zusammen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und freuen uns darüber, dass dies so ist. Und ich denke an diesem schönen Sonntagmorgen dürfen wir alle gespannt sein, was Gott sich für uns vorgenommen hat heute Morgen. Das Thema heute, das ganze Leben ganz. Und ich lese aus dem Hebräerbrief, dem 13. Kapitel, einige Verse. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben. Nicht umtreiben lassen. Denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Ich vermute, einige kennen die kleine Geschichte. Aber das macht nichts. Die kann man noch zweimal hören, falls sie jemand kennt. Kennen Sie alle einen Fiat 500? Ja, ich meine aber nicht die Knutschkugel. Ich meine den alten Fiat 500, den vor 40 Jahren. Zwei junge Leute, frisch verliebt, sind mit diesem Gefährt unterwegs auf der Autobahn. 500 Kubikzentimeter Motörchen röhrt im Auto. Zwei Zylinder. Und sie sind fröhlich und guter Dinge. Aber plötzlich ist es still auf der Autobahn. Es röhrt nichts mehr. Heieiei. Entnervt fährt der junge Mann auf die Haltespur. Sie steigen aus. Er macht vorne die Haube auf. Ach du liebe Leute, welch ein Schreck. Sie haben ihren Motor verloren. Da kommt ein Mercedes 600 SEL. L steht für lang. Und fährt direkt vor das Auto. Ein eleganter Herr steigt aus und sagt, kann ich Ihnen helfen? Sagt der junge Mann, uns ist nicht mehr zu helfen. Wir haben unseren Motor verloren. Er guckt etwas kritisch, macht die Klappe zu, geht die 2 Meter länger, ist das Auto schon nicht nach hinten, macht hinten die Klappe auf und sagt, da ist er doch. Ist schon dumm, wenn man nicht mal weiß, wo der Motor sitzt. Auch nicht der Motor des Lebens, wenn man durch die Lande fährt. Ach, sagt der elegante Herr, macht nichts, ich habe ein Abschleppseil. Ich hänge sie hinten dran. Sagt der junge Mann, ja, aber Sie wissen ja, dieses Auto, Höchstgeschwindigkeit 80 Kilometer, nur fliegen ist schöner. Naja, wenn ich ihn zu schnell fahre, hupen sie halt. Er macht den ersten Gang hinein, nachdem das Auto dranhängt, biegt wieder auf die Autobahn, das Fiatchen hinten dran. Tja, das geht gut. 75 Kilometer im zweiten Gang, der Mercedes. Das geht so lange gut, bis er im Außenspiegel einen weißen Porsche Targa Turbo auf der Überholspur herantoben sieht. Ha, er vergisst alles. Haut den dritten Gang hinein, 130, den vierten Gang hinein, 180, den fünften Gang hinein, 240. Da kommt auf der anderen Seite der Autobahn ein Polizeifahrzeug. Den Beamten fällt der Unterkiefer herunter und dann ruft der, der nebendran sitzt, der nicht am Steuer sitzt, Autobahnmeisterei, Autobahnmeisterei, bitte sofort die Autobahn sperren, da kommen 3 Verrückte. Vorneweg ein Mercedes 600 SEL mit ungefähr 240 km/h. Vorneweg ein Porsche Targa Turbo mit etwa 250 km/h. Dahinter ein Mercedes 600 SEL mit ungefähr 240 km/h. Dahinter ein Fiat 500, der hupt und will überholen. Verehrte liebe Freundinnen und Freunde, was hat diese Geschichte mit unserem Text zu tun? An wen, an was hängen wir dieses einzigartige, wunderbare, kostbare Leben, das Gott uns anvertraut hat? Das ist die Frage. Und wenn wir ehrlich sind und unser Leben betrachten, dann ist unser Leben doch ähnlicher einem Fiat 500 als einem Mercedes 600 SEL. Und wir sind froh, wenn wir einigermaßen über die Straßen des Lebens durchkommen. Und es rührt manchmal auch in unserem Leben. Und manchmal kommt unser Motor auch ins Stottern. Und dann biegen wir ab auf die Haltespuren des Lebens. Und genau dann, liebe Schwestern und Brüder, wenn die Krisen des Lebens ihren Höhepunkt haben, dann kommen sie an, die großartigen Verführer des Lebens, die einem Mercedes 600 SEL mehr gleichen als dem kleinen Fiat 500. Und dann bieten sie uns an, dass wir uns anhängen an sie. Aber liebe Schwestern und Brüder, wo man sich anhängt, davon hängt man auch ab. Und dann haben wir es nicht mehr im Blick und im Griff, was mit diesem einzigartigen, wunderbaren, kostbaren Leben geschieht, das uns allen anvertraut worden ist. Erstens, wir wollen leben. Noch einmal Vers 8 und Vers 9. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit, lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Wir wollen leben. Und liebe Schwestern, liebe Brüder, es ist das Natürlichste dieser Welt, dass wir leben wollen. Egal wie alt oder jung wir sind, wir wollen leben. Ein Mensch, der nicht mehr leben will, ein solcher Mensch verzweifelt an sich selbst. Nun kommt Jesus und sagt in seiner Auferstehungsgestalt, Leben, Leben gibt es nur bei mir. Jesus sagt, ich war ihm im Anfang, Sie müssen das mal lesen, im Johannesevangelium steht nicht am Anfang, da steht in der Schöpfungsgeschichte, im Anfang. Da war schon etwas, bevor überhaupt etwas geworden ist, liebe Schwestern und Brüder. Im Anfang, ich war im Anfang, als noch nichts gewesen ist, was ihr Menschen heute wahrnehmen könnt, ich war schon da. Jesus sagt, der Gott, aus dem alles geworden ist, was ist, und ich, wir sind eins. Ich war im Vater anwesend, als Hunderte von Milliarden Galaxien entstanden sind. Ich war mittendrin, als diese Milchstraße mit Hunderten von Milliarden Sternen geschaffen wurde. Ich war immer schon da. Diese kleine Erde, auf der ihr alle lebt, ist aus einigen Worten meines Vaters entstanden und ich bin mittendrin gewesen. Ein ungeheuer energetischer himmlischer Strom ließ alles entstehen, was ist, und wir verstehen nicht, wie es geschehen konnte. Und dann sagt Jesus nach einem kurzen Atemholen, an jedem einzelnen Menschen bin ich beteiligt. Haben Sie das? An jedem einzelnen Menschen bin ich beteiligt. Liebe Schwestern und Brüder, das gilt auch dem Menschen, den Sie absolut nicht leiden können. Absolut. Nie vergessen. Jesus ist an jedem einzelnen Menschen im Schöpfungsgott, seinem Vater, beteiligt. Ich war gestern schon, bevor alles wurde, was ist, sagt Jesus. Da war ich schon. Und ich bin heute da. Ostern liegt erst eine Woche zurück. Der auferstandene Christus ist da. Für dich, für sie, für mich, aber auch für den, den sie nicht leiden können. Ach, muss das sein? Es ist so. Denn stellen Sie sich mal vor, es gibt ja vielleicht auch Menschen, die Sie nicht leiden können. Sie, dich. Wenn es anders wäre, dann wäre aus dessen Sicht ja Jesus für Sie, für dich nicht da. Und das kann nicht sein. An jedem einzelnen Menschen bin ich beteiligt. Und ich bin heute da, sagt Jesus. Ich bin heute, auch am Sonntag nach Ostern, da. Ich bin mitten in deinem Leben da. Haben Sie das? In deinem Leben ist er da. Ach ja, manchmal möchten wir dann gerade so die Hände in die Hosentaschen stecken und sagen, ach nee. Ach. Wissen Sie, als der Arzt mir sagte vor einigen Wochen, ich hätte ein Aneurysma in der Lunge. Wissen Sie, was das heißt? Inoperabel. Kann jederzeit platzen. Und ein Erstickungstod wäre nun nicht das, was ich mir wünschen würde. Er ist da. Welche Gewissheit brauchen wir eigentlich noch, liebe Schwestern und Brüder, als die zu wissen, auch dann, wenn die Sonne nicht mehr scheint, auch dann, wenn die Tränen fließen, auch dann, wenn wir am Ende sind mit unserem Latein, er ist da. Karl Marx wird dann nicht da sein. Lenin auch nicht. Auch die anderen großen Geister und Philosophen dieser Welt werden nicht da sein. Aber er ist da. Und die Gewissheit darf jeder von uns mitnehmen, zu wissen, ich kann nicht tiefer fallen als in diese Hände hinein. Was brauchen Sie noch, liebe Schwestern und Brüder? Was brauchen Sie noch? Fromm oder unfromm du bist, lieber Mensch, ich bin da. Und wenn jeder von uns jetzt Zeugnisse verteilen könnte, wer von uns von 1 bis 6 hier Glaubensnoten bekäme, wären das sicher unterschiedliche Ergebnisse, je nach Sicht des Einzelnen. Das interessiert Jesus nicht. Ein gestammeltes Herr, ich gebe dir mein Leben, reicht. Wie fromm oder unfromm du bist, du Mensch, ich bin für dich da. Ich begleite dein Leben. Deine Erfolge und Misserfolge, sagt Jesus, sind mir nicht gleichgültig. Aber jetzt mal ehrlich, haben wir Erfolg, klopfen wir uns doch meistens auf die eigenen gut gepolsterten Schultern. Haben wir Misserfolg, ist der liebe Gott zuständig. Jesus sagt, ich fange deine Tränen auf. Dein Weinen kommt bei mir an. Ich trauere mit dir deine Trauer. Und keiner von uns kommt durchs Leben ohne Trauer. Manch einer hat einen liebsten Menschen schon verloren unter uns. Was für verzweifelte, einsame Stunden sind dies. Und dann zu wissen, da ist einer, der mich trägt, der mich nicht fallen lässt. Jesus sagt, wenn du lachst, lachst du mir dein Lachen entgegen. Was für eine Freude. Deine Fehler, deine Sünden, wenn sie dir zu schwer werden, gib sie mir doch ab, sagt Jesus. Kreise nicht mit deinen Gedanken unentwegt um dein Versagen herum, sondern gib dein Versagen in meine Hände. Ich werde dich tragen, wenn deine Kräfte einmal zu Ende sind. Und keiner von uns wird an dieser Stunde vorbeikommen. Ich wünsche Ihnen alle, dass das noch 70 bis 100 Jahre dauert. Aber für manche mag es schneller gehen. Ja, wir beide gehören zum älteren Semester, Hugo. 100 Jahre kriegen wir nicht noch obendrauf. Ganz bestimmt nicht. Ach, liebe Schwestern und Brüder, Jesus schaut uns ins Angesicht, er schaut uns ins Herz mitten hinein, auch mitten in unseren Verstand übrigens. Jesus sagt einen Satz, der unser Leben verändert. Jesus sagt, ich bin für dich da. Ha? Obwohl wir doch manchmal unmöglich sind, oder? Bin ich das nur alleine? Ich bin für dich da. Im Text steht, und derselbe auch in Ewigkeit. Es wird wirklich nicht Karl Marx oder Herr Lenin oder sonst einer der großen Geister dieser Welt sein, die uns am Tor der Ewigkeit in Empfang nehmen. Es ist so. Es ist so. Es wird auch kein Mohammed und kein Buddha uns am Tor der Ewigkeit in Empfang nehmen. Es ist eine einzige Figur der Weltgeschichte, Jeschua ben Josef, Jesus von Nazareth, weil er der Christus Gottes ist, nur deshalb. Wie viele Ideologien und Trugbilder werden zerstieben, einfach so. Als mein Vater aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückkam, ich war damals 7 Jahre, eine ausgemerkelte Figur, vor der bin ich mehr erschrocken, als dass ich mich gefreut hätte. Irgendwann hat er einmal aus sich herausbrechen lassen, was in seinem Innersten war. Ich bin für Hitler bis vor die Tore von Moskau marschiert. Ich habe den Kreml von Weitem gesehen. Und was ist geblieben? Nothing. Nichts ist geblieben. Aber wie viele Menschen, gutgläubig, haben ihr Herz, ihre Seele an Hitler und seine Ideologie verkauft und sind für ewig mit Verlorenheit bedroht. Wie viele Ideologien, liebe Schwestern und Brüder, haben im Laufe von Jahrtausenden Menschen um das Leben gebracht, ums Leben gebracht. Vergessen wir das bitte nie. Es gilt der Satz, was gestern möglich war, kann heute tödlich sein. Gestern noch die Belobigung an der Berliner Mauer für den Todesschützen, den Orden, den Sonderurlaub, das Extragehalt, die Beförderung, alles. 10 Jahre später Zuchthaus. So ist das. Jetzt, damit Sie mich nicht falsch verstehen, wir sind in diese Erde hineingestellt von Gott, und zwar genau in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, damit wir uns um diese seine Erde kümmern. Da gibt es kein Vertun. Wir leben nicht auf einer himmlischen Insel, ich jedenfalls nicht. Aber eines müssen wir wissen, wir alle leben immer in einem Zeitgeist. Einem Geist, der die Zeit, in der wir leben, bestimmt. Und wir müssen sehr genau darauf achten, was davon ist im Sinne des himmlischen Vaters und seiner Schöpfung und was nicht. Wo immer wir uns auf den Zeitgeist einlassen und uns auch vielleicht sogar einlassen müssen, wo immer dies geschieht, brauchen wir die Anbindung an die Unvergänglichkeit der Ewigkeit. Sonst haben wir kein Kriterium, an dem wir messen können, wo wir mitgehen können und wo wir nicht mitgehen können, wo das Leben gewonnen wird oder das Leben verloren wird. Sonst verpufft unser Leben in einem eiskalten Weltraum, wenn unsere Zeit in dieser Welt zu Ende ist. Wenn der Geist Jesu sich mit unserem Geist verbindet, dann hinterlässt unser Leben in dieser Welt Spuren in der Ewigkeit. Sie kennen den Satz in vielen Varianten von mir. Fußabdrücke habe ich schon genannt, zum Beispiel früher. Spuren in der Ewigkeit. Was wollen Sie eigentlich? Die Addition von Bankkonten, von Häusern, von Aktienpaketen ist es nicht. Was hinterlässt Spuren in der Ewigkeit, wenn wir dem Geist der Zeit abspüren, wo ist es in Gottes Sinn und wo nicht? Wo können wir folgen und wo können wir nicht folgen? Wenn unser Herz im Glauben fest wird, liebe Schwestern und Brüder, dann wird unser Leben kostbar werden, kostbar, einzigartig. Dann ist ihr Leben mehr wert als die von irgendwelchen Nobelpreisträgerinnen und Trägern oder sonstigen großen Leuten. Zweitens, wir werden leben. Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wer um die Zukunft weiß, der kann Gegenwart leben. Wir leben nicht Gegenwart, um die Zukunft zu erreichen, sondern wer um die Zukunft weiß, der kann seine Gegenwart ausrichten. Nicht die Gegenwart mit allem, das wir tun, garantiert uns die Zukunft. Schauen Sie einmal das Geld verkehrt angelegt. Denken Sie nur etwa an den Wirecard-Skandal. Gerade war man noch unermesslich reich. Und am nächsten Morgen hatte man nichts mehr in der Tasche. Einmal am falschen Zeitpunkt, am falschen Ort, und die Zukunft ist dahin. Ich muss so oft daran denken, als ich damals die Bilder im Fernsehen sah, als die Maschinen ins World Trade Center hineingeflogen sind und die Türme in sich zusammenbrachen, dass ich wenige Wochen vorher dort oben gestanden habe. Wir hätten uns alle nie kennengelernt. Na, Hugo schon, den kenne ich schon 1000 Jahre, aber wir alle anderen sonst nicht. Meine Frau auch, klar. Verstehen Sie, auch an diesem 9/11 standen doch Menschen dort oben auf den Aussichtsplattformen und sind zu Staubkörnern zermahlen, unten wieder angekommen. Was ist, wenn ich zu diesem Zeitpunkt dort gewesen wäre? Wer um die Zukunft weiß, wer in die Zukunft hinein verankert ist, der kann ohne Angst die Gegenwart leben. Nur der. Wer in geborgen ist, wird leben, was auch kommen mag, ihr Lieben. Wer von seinem Hier und Heute nicht das Ziel seines Lebens erwartet, der wird gesegnet sein. Wer sein Leben mit dem überfrachtet, was das Leben gar nicht hergeben kann, liebe Schwestern und Brüder, wer sein Leben nicht aus Gottes Hand nimmt, der muss am Ende verzweifeln. Aber wer sein Leben aus Gottes Hand nimmt, Tag für Tag, Stunde um Stunde, Minute um Minute, dessen Leben wird schon hier in dieser Welt sinnvoll sein. Wer die Zukunft fest im Blick hat, der wird jeden Tag als eine gefüllte und erfüllte Gegenwart erleben. Die Vergänglichkeit unseres Lebens verliert etwas von ihrem Schrecken. Unser Leben mündet ein in Gottes geöffneten Himmel. Mehr gibt es nicht. Mehr gibt es nicht. Welch ein Trost. Und ich möchte so gerne, dass Sie getröstet aus diesem Gottesdienst herausgehen, in der Gewissheit, ich bin so in Gott geborgen, dass mein Leben sich hier in dieser Welt schon erfüllen darf, aber dies nur der Vorgeschmack ist auf eine erfüllte Ewigkeit, die nie mehr endet. Getröstet dürfen wir unser Leben wagen, Tag um Tag und jeden Tag neu. Drittens, wir werden Leben schenken, Vers 16. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Ach, liebe Schwestern und Brüder, wie mussten sich die Menschen des alten Bundes in Israel die Gnade Gottes verdienen. Sie mussten sich den Himmel verdienen. Sie, du und ich, wir müssen es nicht mehr. Verstehen Sie? Wir folgen nicht Jesus nach, damit wir durch das, was wir da leisten, ein Stückchen Himmel bekommen, sondern der Himmel wurde uns geschenkt in Jesus Christus und deshalb folgen wir ihm nach. In Israel, da war alles vorgeschrieben. Jedes Vergehen musste durch entsprechende Opfer gesühnt werden. Das jüdische Volk brauchte eine riesige Tempelanlage. Das war ein Schlachthof, ihr Lieben. Hunderte von Priestern mussten im Schichtbetrieb ganze Viehherden auf dem Altar opfern. Da gehe ich doch lieber ins nächste Lokal und esse ein schönes Schnitzel, oder? Ja, überlegen Sie mal. Es musste viel Blut fließen, um Gott zufriedenzustellen. Lassen Sie uns festhalten, Gott hat keinen Gefallen an diesen Opfern. Er nimmt sie in Kauf, weil er unser Herz sieht. Er sieht in das Herz der Menschen hinein und deshalb nimmt er es in Kauf. Nein, Gott hat eine einzige Frage an dich, auch heute Morgen wieder ganz neu, an sie und an mich. Gehörst du zu mir? Als Jesus auf Golgatha stirbt, da stellt Gott die ganze Welt auf den Kopf. Die Menschen triumphierten mit dem angenagelten Gott am Kreuz, der sich keinen Millimeter mehr bewegen konnte. Aber was war denn dann, habe ich in Wächtersbach euch vorige Woche erzählt. Was war denn zwischen Karfreitag und Ostersonntag? Karsamstag. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe im Konfirmandenunterricht noch gelernt, hinabgestiegen in das Reich der Hölle. An diesem entscheidenden Tag zwischen Karfreitag und Ostersonntag hat sich dir, dein, ihr und mein Schicksal entschieden. Tod und Teufel werden besiegt. Der Tod reduziert zum Eingangstor ins ewige Leben. Der Teufel hat keine Macht mehr über uns. Im Vordergrund ja, im Hintergrund nein. In Jesus übernimmt Gott selbst die Lasten deines, ihres und meines Lebens. Punkt. Wenn jemand was Besseres anzubieten hat, folgen Sie dem. Mit seinem unschuldigen Sterben am Kreuz, mit diesem letzten Ruf, es ist vollbracht, mit diesem geröchelten Schrei opfert Jesus sich für Sie, dich und mich. Er ist nicht an den Wunden der Nägel gestorben, er ist elendlich erstickt. Es bleibt Gottes Erbarmen über deinem, meinem und ihrem Leben. Als von Gott unendlich Geliebte dürfen wir nun Liebe weiter schenken, liebe Schwestern und Brüder. Der Hunger von Millionen von Menschen lässt uns nicht gleichgültig. Danke auch für das Opfer am Ostersonntag. Die Kriege dieser Welt sind für uns nicht einfach Schicksal. Liebe Schwestern und Brüder, sie sind ein Skandalon, ein Skandal. Ob nun im Nahen Osten oder in der Ukraine oder wo wir auch hinschauen. Das Verheizen junger Menschen durch die Drogenmafia treibt uns den Zorn ins Gesicht. Seit Jahrzehnten kümmere ich mich um solche Menschen über die Lebenswende. Ich muss Ihnen sagen, wunderbare Menschen, zum Teil für immer zerstört. Nur damit eine Mercedes E220 einen Mercedes 600 SEL fahren kann. Die Einsamkeit vieler Menschen um uns herum muss uns wachrütteln, liebe Schwestern und Brüder, damit wir nicht nur in Bereiche vorstoßen, jetzt mit unseren Gedanken. Sollten Sie einen Mercedes 220 haben, ich gönne Ihnen den, ich habe früher einen E250 gefahren. Verehrte liebe Schwestern und Brüder, die Einsamkeit vieler Menschen um uns herum muss uns wachrütteln. Auf Drogenbarone, auf die Kriegstreiber dieser Welt können wir leicht zornig sein. Aber sind wir noch zornig auf uns, wenn der Nachbar an Einsamkeit zerbricht? Vielleicht sogar mitten in unserer Gemeinde? Lasst uns Gutes tun, steht hier. Und jeder an seiner Stelle ist aufgerufen, dies zu tun. Nicht um sich den Himmel zu verdienen, sondern weil er den Himmel geschenkt bekommen hat. Nicht jeder kann und soll und muss das Gleiche tun, nein. Aber jeder von uns, der sich anbinden lässt an das Geheimnis der Ewigkeit, jeder von uns bekommt Augen, die was taugen. Und das wünsche ich uns allen so sehr, dass wir Augen bekommen, die was taugen, dass wir nicht darüber hinwegsehen. Und nicht nur Hugo hier vorne sagt, der und der geht ins Krankenhaus, sondern dass vielleicht sich jemand aufmacht, die Füße in die Hände nimmt und dort vorbeischaut. Und bringen Sie ein paar Plätzchen mit oder sonst was Gutes. Das ist nur ein Synonym, liebe Schwestern und Brüder, für all das, was jetzt zu sagen wäre. Jeder von uns, der sich anbinden lässt an das Geheimnis der Ewigkeit, bekommt Augen, die was taugen. Gottes Geist, der doch auch der Geist Jesu ist, wird uns zeigen, wo wer welche Hilfe von uns braucht. Wissen Sie was? Wir bekommen neue Augen. Augen der Liebe. Und das wünsche ich uns allen so sehr, dass diese himmlische Transplantationstechnik gelingt in ihrem Leben. Augen der Liebe. Augen der Liebe. Augen der Nächstenliebe, liebe Schwestern und Brüder. denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ich fasse zusammen. Leben, liebe Schwestern und Brüder, Leben wird es geben vor dem Tod, doch vor unserem biologischen Tod in dieser Welt. Für jeden von uns ein voll und gedrückt und gerüttelt Maß. Aber das ist eben die eine Seite der Medaille, die eine Fläche der Hand. Dann kommt es und Leben wird es geben einen ganzen Himmel lang. Welch eine Gnade, welch eine Gnade. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen das Lied 295, 1 bis 3.